Divan, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
Ja, wir inhalieren Sprache die ganze Zeit. Und vielleicht sind auch manche von uns irgendwann nicht mehr damit zufrieden, dass sie in Anführungsstrichen nur Interpreten sind. Also ein bisschen geht es mir auch so, dass ich neue Herausforderungen brauche.
Wenn Sie bei dieser Stimme an Dortmund denken, dann haben Sie recht. Jörg Hartmann spielt den echt speziellen Tatortkommissar Faber aus Dortmund. Aber natürlich spielt er nicht nur den. Er ist hochdekorierter Schauspieler und er hätte so gerne in München die Schauspielschule besucht. Was aber nicht geklappt hat und woher ich das weiß, aus Der Lärm des Lebens, das ab übermorgen in den Läden liegt. Im Büchermagazin Divan ist der Schauspieler-Schriftsteller Jörg Hartmann heute schon im Gespräch. Außerdem bei uns Buchpreisträgerin Anne Weber mit Spaziergängen durch die ja nicht besonders gut beleumundete Pariser Banlieue. Bannmeilen heißt ihr Roman. Dann ein Gespräch über Der Philosoph von Philipp Felsch. Und wer könnte da anders gemeint sein als der berühmteste lebende, übrigens am Starnberger See lebende deutsche Denker Jürgen Habermas. Dann ein Buch, das mich ziemlich schockiert hat. Dabei sind wir doch alle schon so gewöhnt an das Verarbeiten schrecklicher Informationen. Sophie Oksanens Essay über Putins Krieg gegen die Frauen. Man will es am liebsten alles nicht wissen, aber man sollte. Schlichtere Probleme dann im Hörbuchtipp. Da geht's um Klarkommen bzw. um Erwachsenwerden von Ilona Hartmann. Und das Rätseltaxi chauffiert wie gewohnt literarische Prominenz. Aber welche? Ich bin Judith Heidkamp. Fangen wir dieses Büchermagazin also weit einladend an, mit einem Streifzug durch Paris. Wer könnte da schon widerstehen? Noch dazu in Begleitung der klugen und belesenen Anne Weber, die 2020 für Annette, ein Heldinnen-Epos, den Deutschen Buchpreis bekam. Sie stammt aus Offenbach, lebt aber seit vielen, vielen Jahren in Paris, hat also bestimmt schon unzählige Gäste zum Eiffelturm geführt. Das tut sie aber diesmal nicht. Bannmeilen, so der Titel ihres sogenannten Romans in Streifzügen, durchmisst ein Paris, das wir Touris alle nicht kennen, auch nicht kennen wollen, vor dem im Zweifelsfall ja auch gewarnt wird und das Weber selbst nicht kannte, bevor sie sich diese Aufgabe stellte, das Paris der Banlieue, der Vorstadt. Das Paris, das in den Nachrichten kommt, wenn es wieder richtig gekracht hat zwischen Polizei und Jugendlichen, Armen und Reichen und Migranten. Katja Weise über Anne Webers Bannmeilen.
Paris hat Anne Weber von Anfang an in den Bann gezogen. Besonders Dichte und Verschiedenheit der Bevölkerung haben sie fasziniert.
Ich weiß noch, dass ich anfangs Metro gefahren bin, stundenlang, und auch die verschiedenen Begegnungen, die möglich waren, die fremde Sprache, überhaupt dieses Fremdsein in einer Welt.
Das sei beängstigend, aber gleichzeitig schön gewesen, sagt Anne Weber. Jetzt hat sie sich zu Fuß auf den Weg gemacht, zusammen mit ihrem Freund Thierry, dessen Vater aus Algerien stammt. Hunderte Kilometer sind sie durch die Vorstädte gelaufen, die berüchtigte Banlieue. Hier ist auch Anne Weber nie zuvor gewesen.
Der Vorstadtbahnhof liegt direkt neben einer Autobahn, der A86. In einem Winkel der Bahnhofsfassade hat sich ein Obdachloser ein Haus aus allen möglichen Materialien gebaut. Auch ein Teddybär ist zu sehen und Geschirr, aber nicht der Bewohner. Wir nehmen die Rue Honoré de Balzac, die sich ehrenwerter anhört, als sie aussieht.
Le Neuf Trois, das 9-3, werden die nordöstlichen Vorstädte wegen ihrer mit 9-3 beginnenden Postleitzahl genannt. Thierry ist hier aufgewachsen und lebt immer noch in einer der Vorstädte. Er ist Dokumentarfilmer und plant einen Film über die Auswirkungen von Olympia auf diese Gegend. Doch dieser Gedanke tritt während der Streifzüge immer mehr in den Hintergrund. Es ist eine fremde Welt, die Anne Weber und Thierry sich erlaufen, durchschnitten von mehrspurigen Straßen, geprägt durch gigantische, oft abbruchreife Wohnblocks. Viel Leerstand, Müll, Berge von Müll und wenig Menschen, meistens Männer. Die Arbeitslosenquote ist hoch, der Drogenhandel floriert. An vielen Hausecken sitzen sogenannte Chauffeurs, Späher, die Alarm schlagen, sobald die Polizei auftaucht, jeweils mit einem langgezogenen Ton.
Es ist ein Chor, ein Kanon, ein Echoraum, der da entsteht. Der Vergleich scheint mir absurd, aber ich muss an Alphörner denken, die einander über ein Tal antworten.
Anne Weber beschreibt fast filmisch ihre Eindrücke. Mit dem Finger auf dem Stadtplan möchte man ihr folgen, um sich nicht zu verlieren in dem Gewirr von Straßen und Gebäudeklötzen. Doch irgendwann im Laufe der 18 Kapitel verschmelzen vor dem inneren Auge die Vorstädte zu einer amorphen Masse, trotz der präzisen Bilder. Ruhe und Zufluchtsort ist das kleine Café Le Montjoie von Rachid, in dem die Vorstadtreisenden immer wieder einkehren.
Ich freue mich jedes Mal darauf, hierher zu kommen, diese Menschen wiederzusehen, an diesem einzigartigen Zufluchtsort zu verweilen, ohne den einige der Bewohner dieses Viertels vielleicht schon an Einsamkeit und Trübsal gestorben wären.
Die offensichtliche Trostlosigkeit und Perspektivlosigkeit, in der viele der in den Vorstädten Lebenden gefangen sind, die Kriminalität, sind das eine. Dahinter stehen Jahrzehnte verfehlter Sozial- und Integrationspolitik, bis heute nicht aufgearbeitete historische Hypotheken. Zehntausende jüdische Gefangene wurden von hier während der deutschen Besatzung nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Die französische Kolonialherrschaft, der Algerienkrieg. Er ist auch in den Gesprächen, die Anne Weber und Thierry miteinander führen, immer präsent. Jedes Kapitel des sich allmählich aus den Streifzügen entwickelnden Romans liest sich wie eine Reportage. Wörtlich gibt die Autorin teilweise Gespräche wieder. Nach und nach entsteht das vielschichtige Bild einer komplexen, von tiefen Gräben durchzogenen Gesellschaft. Ende offen. Dort, wo in 9-3 Teile des Olympischen Dorfes entstehen, wurden die Bewohner übrigens ausquartiert.
Da sie keine Aussicht auf Papiere haben, werden sie sich ein anderes Schattenloch suchen. Bis zum letzten großen Schatten, dem einzigen, der uns alle gleich macht. Besser als jede Revolution.
Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen von Anne Weber, ist erschienen bei Mattes und Seitz und kostet 25 Euro. Für einen Schauspieler gibt es ja schon mal viele Arten, sich auszudrücken. Sprechen, schweigen, sich bewegen, singen vielleicht noch oder sich ein Bart wachsen lassen, in total verschiedene Rollen schlüpfen, auf der Bühne, im Film. Manchen reicht das aber nicht. Und sie finden noch mehr andere Möglichkeiten, zum Beispiel das Schreiben. Bei Jörg Hartmann ist das so, dem vielfach ausgezeichneten und vielbeschäftigten Theater- und Leinwand- bzw. Bildschirmmenschen, zu dem ich jetzt zumindest Faber und Kupfer nennen muss, den sehr, sehr speziellen Dortmunder Tatortkommissar und den Stasi-Mann aus Weißensee. Peter Faber, Fall Kupfer, beides Figuren, bei denen man sofort Jörg Hartmann vor dem inneren Auge hat. Und ich habe ihn jetzt per Link hier zugeschaltet. Er hat ein Buch geschrieben, das am Dienstag erscheint und über das wir jetzt schon reden können. Danke dafür und hallo Jörg Hartmann.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Der Lärm des Lebens heißt Ihr Buch. Wie kam das mit dem Schreiben?
Na, Auslöser war schon der Tod meines Vaters, muss ich sagen, oder beziehungsweise schon davor. Er hatte in seinen letzten Lebensjahren und in den letzten Monaten immer verstärkter Demenz. Und die Begegnungen mit ihm waren so berührend und intensiv. Ich dachte, ich möchte nicht, dass das verschwindet und in Vergessenheit gerät und dass die Demenz all seine Erinnerungen auffrisst und irgendwann weiß keiner mehr, wer er war, woher er kommt, was mit seinen Eltern war. Und ich habe dann Erinnerungen gesammelt, eine ganze Weile, bis ich dann, vielleicht typisch für einen Schauspieler, der plötzlich dann nicht mehr so viel zu tun hatte, im ersten Lockdown angefangen habe zu schreiben. Also es war schon ein inneres Bedürfnis, aus dem diese Prosa entstand.
Ist es so eine Art Autobiografie Teil 1?
Nein. Also ich habe mich immer gescheut, da jetzt Autobiografie drauf zu schreiben. Ich finde, Autobiografie hat auch immer so einen Anspruch auf komplett dokumentarisch Verbrieftes und Vollständiges vor allem. Ich habe ja eine Auswahl getroffen, ich habe es verdichtet, arrangiert. Also es ist in dem Sinne nichts erfunden. Roman ist es halt auch nicht, weil es eben zu nah an meinem Leben und dem meiner Familie ist. Wie wollen wir es nennen?
Auseinandersetzung mit sich selbst?
Mit sich selbst, das ist auf jeden Fall richtig. Ja, total. Es ist auch der Versuch, mich selbst zu verordnen und bei all dem Traurigen, was auch vorkommt, den Humor nicht zu kurz kommen zu lassen. Also das wechselt sich immer ab.
Ich finde, Sie lassen einen total zwischen den verschiedenen Emotionen pendeln. Also lachen muss man ganz bestimmt auch. Besonders, weil Sie sich immer als jemanden beschreiben, der so zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt pendelt. Oder zwischen der totalen Selbstüberschätzung, die Berliner Schaubühne wird mich sofort engagieren und dann aber auch die totale Resignation, es wird nie was. Sind Sie so?
Ach, das weiß ich nicht. Das hat natürlich mit dem unbedingten Willen und der Naivität der Jugend zu tun. Also dieser eine Strang, der halt sozusagen den Aufbruch ins eigene Leben erzählt und das in einer Zeit nach dem Mauerfall, die sich für mich zumindest so anfühlte wie, wow, überall ist Aufbruch, es geht alles jetzt in die richtige Richtung. Also diese Hybris habe ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber die braucht man auch bei diesem Beruf, um sein Ding durchzuziehen, und trotzdem, klar, zweifle ich immer wieder an mir. Also habe ich jetzt den Punkt erwischt, habe ich den Ton getroffen, den Rhythmus der Sätze etc.?
Es gab diesen einen schmerzhaften Punkt, als die Regisseurin und Schaubühnenintendantin Andrea Breth zu ihrem Vorspiel sagt, und zwar schon nach zwei Sätzen sagt sie das, da sei keine Biografie drin. Und ich habe am Schluss nach dem Buch gedacht, na, da ist jetzt aber Biografie drin. Schreiben Sie mit dem Gedanken ans Vorlesen und Vortragen, so mit der anderen Hälfte als Schauspieler? Sie haben unglaublich viele Auftritte mit diesem Buch in nächster Zeit, da müssen Sie ja lesen.
Also ich lese auch den Text häufiger auch schon beim Schreiben laut. Da höre ich sofort, was stimmt und was nicht stimmt. Und das ist extrem hilfreich. Das wäre es auch so, glaube ich, selbst wenn ich nicht auftreten würde damit und es nicht vorlesen würde. Aber natürlich, da ist auch dann der Schauspieler in mir, der gleich versucht, es lebendig zu gestalten, klar.
Man lernt jedenfalls eine Menge über Sie als Schauspieler und auch darüber, wie Sie an Rollen rangehen. Besonders nach diesem Postulat, es müsse eine Biografie zu sehen sein. Das schildern Sie dann im nächsten Kapitel.
Haben Sie ja schon was gespoilert.
Das ist sehr lustig. Da wird dann eine Statistenrolle mit unglaublich viel Biografie aufgeladen. Und
ja, das war wahrscheinlich der pädagogische, Arschtritt, den ich wahrscheinlich brauchte. Von daher bin ich Frau Breth ja auch dankbar.
Es geht aber doch nicht nur um Sie, sondern eben auch um Ihre Familie. Den Vater haben Sie erwähnt. Ihre Herkunft aus dem Ruhrgebiet, Herdecke, aus kleinen Verhältnissen, würde man wahrscheinlich sagen. Auch um Ihre Großeltern. Sie leben selbst heute in Potsdam, nicht mehr im Ruhrgebiet. Warum sind Ihre Wurzeln Ihnen so wichtig?
Naja, ich habe ehrlich gesagt so im Laufe der Jahre gemerkt, was ich da eigentlich verlassen habe und was mir auch fehlt. Also ich denke jetzt gar nicht drüber nach, wieder zurückzuziehen, weil das würde sich wahrscheinlich auch komisch anfühlen, weil es ist ja alles anders als früher, ne? Man würde die Erinnerungen mit dem Jetzt immer abgleichen, aber so dieser Herkunftston, auf den man sich da einigen kann, also dieses Gefühl, dass man verstanden wird, ohne sich erklären zu müssen, dass man auf so einem gemeinsamen Fundament steht mit diesen Leuten, einen Humor auch teilt und all das. Das ist schon etwas, was mir fehlt. Das ist auch sehr besonders, finde ich, da im Ruhrpott in der Ecke, wo ich herkomme. Das kann man nicht einfach in die Tasche packen, habe ich gemerkt, und irgendwo anders auspacken, sozusagen, die Heimat mitnehmen. Aber ich habe es ja in meinem Herzen. Ich kann es sozusagen immer wieder auspacken.
Und Sie gehen ja sogar so weit, dass Sie von eigenen Erlebnissen erzählen oder von Dingen, wo Sie jedenfalls dabei gewesen sind. Aber Sie denken sich auch aus, wie es zur Zeit der Großeltern gewesen sein könnte.
Ja, es gibt vor allem eine Geschichte, die ich erzähle von meinen gehörlosen Großeltern, muss man dazu sagen. Also die Eltern meines Vaters waren gehörlos, wie es zu damaliger Zeit hieß, taubstumm. Und mussten also vier Jungs großziehen in Nazi-Deutschland. Und da habe ich mich immer gefragt und in den letzten Jahren umso mehr, und wie sie es geschafft haben. Ich weiß natürlich das, was ich auch aufgeschrieben habe von den Erzählungen meines Vaters. Er hatte mir immer gesagt, sie seien bei Adolf, Zitat, bei Adolf auf der Liste gewesen. So. Also da war immer von Sterilisation die Rede, von Schlimmerem. Dazu ist es Gott sei Dank nie gekommen. Also mein Vater hat mir auch immer gesagt, ja, wenn das beschissene Dritte Reich noch länger angedauert hätte, wer weiß, ob wir dann überhaupt noch existieren würden. Ja, der ist leider viel im Nebel der Vergangenheit geblieben. Und das war auch so ein Anlass, wo ich dachte, ja, wenn jetzt auch noch die Erinnerungen meines Vaters verschwinden oder irgendwann dann auch die Erinnerung, die ich daran habe und was ich gehört habe, wenn ich das nicht aufschreibe, dann wird es irgendwann ganz weg sein. Aber in dem Sinn ist da jetzt gar nichts erfunden.
Sie schreiben das ja alles so auf, wie Sie es hören. Sowohl das, wie die Leute im Ruhrgebiet sprechen, wie auch das Bayerisch, das Ihnen entgegenkommt. Wo ich übrigens als in Bayern moderierende Westfälin vermute, dass die Puristen des Bayerischen vielleicht nicht immer einverstanden sind mit der Notationsweise. Aber es kommt auch Sächsisch vor, es kommen verschiedene Dialekte. Die sind für Sie sehr zentral für Identität, oder?
Das auf jeden Fall. Also kurz noch zum Bayerischen. Da muss ich natürlich dann erstmal bestehen, sollte ich demnächst auch mal in Bayern lesen. Aber ich habe mir da, um ehrlich zu sein, nochmal auch Hilfe von einem Freund, der aus Bayern stammt, geholt, um es halbwegs abzusichern. Aber klar, Sprache spielt ja generell in dem Buch auch auf mehreren Ebenen eine Rolle. Es gibt eben diese unterschiedlichen Orte, an denen dann auch die Menschen so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Der Pförtner an den Münchner Kammerspielen hat halt seinen Duktus. Und dann gibt es Sachsen, es gibt Berliner und natürlich die vielen Ruhrpottler. Es gibt im Übrigen ja auch noch, sage ich mal, die Bühnensprache. Es gibt die Gebärdensprache meiner Großeltern, die Verballhornung derselben durch meinen Vater. Hätten die jetzt bestes Hochdeutsch alle geredet in dem Text, hätte man noch gar nicht begriffen, was ich sozusagen hinter mir gelassen habe. Denn ich war ja erstmal in jungen Jahren wahnsinnig stolz darauf, dass ich jetzt in der Schauspielschule war und echtes Bühnenhochdeutsch lernte. Und ich glaube, man kommt den Figuren auch näher. Man begreift die schneller. Man begreift den Humor der Figuren gerade im Ruhrpott besser, wenn das so geschrieben ist.
Zum Schluss muss ich natürlich noch eine Frage stellen, Jörg Hartmann. Da sind ja auch Edgar Selge, Axel Milberg und Ulrich Tukur lauter schreibende Tatortkommissare. Wieso schreiben sie alle?
Ja, ich dachte erst immer an szenisches Schreiben. Das war auch das, was ich bis dato immer gemacht hatte. Also was weiß ich, Drehbücher und eben Theatertexte, Theaterstücke. Dass es dann Prosa wird, war dann doch eher überraschend für mich. Ja, wie gesagt, wir inhalieren Sprache die ganze Zeit. Und vielleicht haben wir da, vielleicht sind auch manche von uns irgendwann nicht mehr damit zufrieden, dass sie in Anführungsstrichen nur Interpreten sind. Also ein bisschen geht es mir auch so, dass ich neue Herausforderungen brauche.
Neue Herausforderungen und Überraschungen. Jörg Hartmann hat schon so viele Figuren verkörpert und jetzt hat er geschrieben ein Buch. Es heißt Der Lärm des Lebens, erscheint am Dienstag bei Rowohlt, kostet 24 Euro. Und ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke. Vielen Dank.
Madeline Peru, geboren in Georgia, ging mit 13 mit ihrer Mutter nach Paris, machte Musik in der Metro und spielte sich hoch zur Jazzgröße. Don't wait too long, sagt sie uns hier im Divan, dem Büchermagazin auf Bayern 2. Kleiner Fun-Fact aus der eben mehrfach gestreiften Welt des Theaters. Das am längsten ununterbrochen aufgeführte Theaterstück ist Die Mausefalle von Agatha Christie, seit 1952 im Londoner West End zu sehen. Kurze Pandemieunterbrechung, okay, aber sonst immer. Und zum Personal der Mausefalle gehört eine gewisse Molly Ralston. Und die war letzte Woche außerdem auch noch in unserem Rätseltaxi anzutreffen. Die richtige Lösung wusste zum Beispiel Krimi-Fan Stefanie Radinger aus Sachsen bei Ansbach, die sich aber keinen Krimi gewünscht hat, sondern was anderes mit sehr viel Spannung. Söhne großziehen als Feministin von Sheila Bechtjat ist unterwegs an Sie, liebe Frau Radinger. Danke fürs Mitmachen. Und wer ist denn diese spezielle Dame, die da vorne gerade unsere Taxlerin Walli herbeiwinkt?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
Ins Café Select, bitte.
Ah, das ist am Limmatkai, oder?
Wo soll die Urenkeltochter des romanischen Cafés denn sonst liegen?
Pardon, ich kenne mich noch nicht so gut aus.
Zürich. Ich bin voll Traurigkeit, voll Schmerz. Wie schön und unbekümmert war es doch in Elberfeld vor 1001 Jahren.
Also für 1001 Jahre haben Sie sich aber ganz gut gehalten.
Danke. In meinem Herzen spielen Paradiese.
Diese Ohrringe.
Koralle.
Super exotisch.
Passt gut zu meiner Pelzmütze.
Ja, aber heute ist es ziemlich warm, oder?
Wo soll ich hin, wenn kalt der Nordstern brüllt?
Also, wie Sie sich ausdrücken.
Was starren Sie mich so an?
Was?
Sind Sie ein Spitzel?
Ich? Wo denken Sie denn hin?
Hab schon gedacht, Sie zeigen mich an.
Also bitte, warum sollte ich denn sowas machen?
Weil ich gedichtet habe. Für Ausländer geht Berufsverbot.
Echt jetzt?
Die Schweiz hat Angst vor Überfremdung.
Also, kommen Sie trotzdem irgendwie zurecht?
Ich bin Rubrikatin, Gesuchstellerin, Petentin, Hotelaufenthaltlerin.
Davon kann man aber nicht leben, geschweige denn ein Taxi bezahlen.
Streife heimatlos, zusammen mit dem Wild, durch bleiche Zeiten träumend.
Und wo streifen Sie als nächstes hin?
Nach Alexandria und dann ins Hebräerland. Sonst bekomme ich keine neue Aufenthaltsgenehmigung.
Da haben Sie aber eine Weiterreise vor sich.
Ich sehne mich nach Mutterlieb und Vaterwort und Frühlingsspielen.
Wir sind da. Café Select.
Lullende Radiomusik wiegt unsere Emigration leise ein.
Klingt doch wunderschön.
Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre.
Wollen Sie nicht reingehen? Ihre Freunde warten sich ja schon.
Von denen ist kaum einer mehr übrig. Und ich hatte viele. Ich habe Liebe in die Welt gebracht.
Jetzt trinken Sie erst einmal einen Kaffee. Dann schaut die Welt gleich ganz anders aus.
Mit den Füßen im Schlamm, mit dem Kopf in den Sternen. So komme ich Ihnen wahrscheinlich vor. Mittellos, aber schwärmend aus glitzerndem Herzen.
Ja, aber wegen der Bezahlung, das geht schon in Ordnung.
Wissen Sie, dass ich wegen Landstreicherei festgenommen wurde?
Was?
Weil ich auf einer Parkbank übernachtet habe.
Sagen Sie mal noch ein Gedicht, bevor Sie gehen. Bitte.
Ich habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Note. Es steht im Dunkel der Kellertür, seitdem die Welt verrohte.
Seitdem die Welt verrohte. Von wem war's? Das blaue Klavier. Die Antwort schreiben Sie uns bitte per Mail oder Karte an divan@bayern2.de oder an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Divan 80 300 München. Stichwort Rätseltaxi. Überlegen Sie sich auch, über welches Buch aus dieser Sendung Sie sich freuen würden. Jörg Hartmanns Erinnerungen, Anne Webers Bannmeilen, Philipp Felsch mit der Habermas-Biografie oder zum Beispiel Sophie Oksanen. Am Freitag beginnen in Russland die Präsidentschaftswahlen. Der Wiederwahl Wladimir Putins scheint nichts im Wege zu stehen. Nach dem Tod Nawalnys und der Streichung aller irgendwie oppositionellen Kandidaten von den Wahllisten hat Russland offenbar nur eine Zukunft. Gerne lässt der Diktator sich mit hübschen Frauen abbilden, die sich dann bewundert und willig um ihn herum drapieren. Doch sein Blick auf das andere Geschlecht sei nicht einfach sexistisch oder patriarchalisch. Putin führe in Wahrheit auch einen Krieg gegen die Frauen. So wie der Angriff auf die Ukraine in hohem Maße ein Geschlechterkrieg sei. Das sagt die finnische Schriftstellerin Sophie Oksanen, die schon seit vielen Jahren vor der russischen Gewaltbereitschaft warnt. In ihrer eigenen Familiengeschichte, die Mutter stammt aus dem einst sowjetisch besetzten Estland, ist diese Gewalt sehr präsent. Und auch die Protagonistinnen ihrer Romane sind häufig Opfer von Verfolgung und politischen Verbrechen oder Überlebende des Gulag. In Stalins Kühe, in Fegefeuer und in Hundepark etwa. Oksanens neues Buch ist ein Essay, mit dem sie zeigen will, wie viel System hinter der russischen Gewalt gegen Frauen steckt. Christine Hamel hat es gelesen und für uns mit der Autorin gesprochen.
Der erste Satz in Sophie Oksanens Buch lautet:
Meine Großtante wurde nicht als Stumme geboren.
Die Großtante der Schriftstellerin wurde zu Beginn der zweiten Besetzung von Estland durch die Sowjetunion 1944 zu Verhören abgeholt, die die ganze Nacht andauerten. Danach hat sie aufgehört zu sprechen.
Sie heiratete nicht, sie bekam keine Kinder, sie lebte stumm an der Seite ihrer alternden Mutter. Gerechtigkeit ist ihr nie widerfahren.
Das ist der private Kern des Essays Putins Krieg gegen die Frauen. Die Verbrechen, so die Argumentation von Sophie Oksanen, wiederholen sich immer wieder, wie jetzt in der Ukraine, mitten in Europa. Die Taten geschehen, weil die Täter häufig straffrei ausgehen. Und die Betroffenen verstummen angesichts überwältigender Scham. Auch dagegen schreibt Sophie Oksanen an. Da ist beispielsweise Michael Romanow, ein 32-jähriger Vater, Ehemann und Soldat der russischen Armee. Der Fall hat für viel Aufsehen gesorgt.
Im Frühjahr 2022 drang er in ein Haus im Brovary ein, tötete den Besitzer des Hauses und vergewaltigte dann die Frau, die er soeben zur Witwe gemacht hatte. Das Verbrechen dauerte Stunden. Romanows eigenes Kind ist, wie man weiß, ebenso alt wie der Sohn der Opfer, der zum Zeitpunkt der Tat im Zimmer nebenan weinte.
Gewalt, die aus der Tiefe der russischen Gesellschaft kommt. Putins Regime, das ist die zentrale These des Buches, setzt Misogynie, also Frauenfeindlichkeit, als zentrales Werkzeug der Macht ein.
Putin's regime is using misogyny as a tool.
Putins Regime nutzt Misogynie, um Macht zu zentralisieren, Macht in Händen zu halten und um die Opposition in Russland zu zerstören. Misogynie ist auch Teil der Innenpolitik. Deshalb werden Feministinnen jetzt als Terroristinnen gelabelt. In der Ukraine nutzen sie Misogynie und sexuelle Gewalt, um den Widerstand zu brechen und als Kriegswaffe. Und auf internationaler Ebene nutzt Putin Misogynie, um Gleichgesinnte im Westen zu finden, um Polarisierung zu verstärken und um Verbündete und Freunde in autoritären Regimen zu finden, die Russlands sogenannte traditionellen Werte teilen.
Anders als die Sowjetunion hat Putin keine transnationale Ideologie anzubieten. Deshalb muss das Regime im Ausland einen anderen Hebel finden. Neben der Enttäuschung über den Westen, die die Länder des globalen Südens teilen, bietet der Kreml seine vermeintlichen traditionellen Werte an, die nicht bunt sind, sondern knallhart schwarz-weiß. Der Mann hat das Sagen, die Frau kümmert sich um Küche, Kinder und das Wohlergehen des Mannes. Russland findet damit weltweit immer mehr Verbündete, nicht zuletzt in europäischen rechtsnationalen Kreisen. Mit leuchtenden Beispielen gibt Sophie Oksanen unterdessen Einblick in die patriarchalen Entwicklungen in Russland.
Obwohl eine Familie auf den Fotos des Anführers fehlt, wurde Putins öffentliche Rolle auf traditionelle Weise von einer Schar attraktiver junger Frauen eingerahmt. Pro-putinsche Frauenorganisationen backten Geburtstagstorten für ihren Anführer, spritzten sich anzüglich Schlagsahne in den Mund und drehten Bikini-Videos, in denen sie mal die Windschutzscheiben von Autos aus russischer Herstellung wuschen und mal versprachen, sich für Putin auszuziehen.
Anschaulich, sachlich, eingängig und präzise, schreibt Sophie Oksanen. Es geht ihr um einen aufrüttelnden Essay, einen Aufruf.
I wanted to write a book that is as accessible as possible, also for a wider audience.
Ich wollte ein Buch schreiben, das einer größeren Leserschaft zugänglich ist. Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und auch Leuten, die keine Zeit haben, alle Nachrichten zu verfolgen. Es sollte kein Buch für Experten sein. Vielmehr wollte ich über den russischen Kolonialismus in leicht zugänglicher Weise schreiben. Die koloniale Politik Russlands war für viele Länder lange Zeit unsichtbar. Man erkannte sie nicht, was nicht verwundert, denn Russland hat viel Geld und ist geübt in Softpower. Daher ist die russische Erzählung stärker als etwa die der Ukrainer.
Putins Krieg gegen die Frauen ist ein kluges und hochaktuelles Buch. Nicht nur im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Auch wegen erschreckend wachsender Misogynie und Gendergewalt im Westen. Manches tritt in Russland nur klarer, schärfer akzentuiert in Erscheinung.
Christine Hamel über Sophie Oksanens Essay »Putins Krieg gegen die Frauen«, aus dem Finnischen übersetzt von Angela Plüger und Maximilian Murmann, Kiepenheuer und Witsch, 24 Euro.
Лягла на землю України, та засинало немовля в її обіймах. Ой, люлі-люлі, мирно спи, моя дитинка, мамо, з тобою, ти моя рідна кровинка.
When all of these tears end, that's washed away. The sun will be on the way. We fight for a place where love conquers hate. Wake up to a
нашу землю напала.
When all of these seasons clouds washed away, the sun will be on the way. We fight for a place where love conquers hate. Wake up to
freedom falls, we stand up for Ukraine.
Natalia Klitschko mit ihrer Tochter Lisa Klitschko und Daniel Leon, Better Day. Die waren das Büchermagazin auf Bayern 2. Jürgen Habermas, der Denker der demokratischen Öffentlichkeit und einer, der sich in dieser Öffentlichkeit auch immer wieder zu Wort meldet. Zuletzt hat er Stellung bezogen nach dem 7. Oktober. Und sein Wort hat Gewicht. 94 Jahre alt ist Habermas jetzt und der Ideengeschichtler Philipp Felsch hat gerade nicht eine Biografie, sondern eine Art Beziehungsgeschichte geschrieben. Habermas und wir, so heißt der Untertitel seines Buchs, Der Philosoph. Tobias Stosiek hat es gelesen. Grüß dich, Tobias.
Grüß dich.
Der Autor bedankt sich bei Habermas am Ende dafür, dass dieser dem Buchprojekt trotz seiner Skepsis keine Steine in den Weg gelegt habe. Woher die Skepsis?
Ja, das wird im Buch nicht ganz klar oder es wird nicht thematisiert. Hat mich auch ein bisschen überrascht, das dann in der Danksagung zu lesen. Denn es ist nicht nur so, dass der Habermas dem Buch keine Steine in den Weg gelegt hat. Er hat sogar unterstützt, müsste man sagen. Also Felsch durfte seinen Vorlass einsehen. Er durfte ihn auch zu Hause in Starnberg besuchen, bei ihm auf der Couch sitzen, Marmorkuchen essen und die, Zitat, gepflegte Normalität atmen, die dieses Philosophenwohnzimmer verströmt. Wenn ich aber jetzt eine Vermutung anstellen soll, dann glaube ich, dass diese Skepsis schon damit zu tun hat, dass Felsch ja keine straighte Biografie geschrieben hat über den Habermas, sondern eher sowas wie eine Beziehungsgeschichte. Habermas und wir, das sagt ja schon der Titel. Ich musste so ein bisschen an diese ja doch ikonisch gewordene Bildschlagzeile denken, nachdem Ratzinger zum Papst gewählt wurde. Wir sind Papst. Soweit geht Felsch nicht. Wir sind Habermas, das schreibt er nicht. Aber auch in Habermas und wir schwingt so eine Form von Aneignung mit, indem Felsch einfach fragt, wer ist dieser Habermas für uns, ja, der als Denker, als Intellektueller, du hast es gesagt, mittlerweile 94 Jahre alt, immer irgendwie, so schreibt das, around war, der sozusagen zum Inventar der Bundesrepublik gehört und dessen Stimme eigentlich in allen öffentlichen Debatten zu hören oder zu vernehmen war, also von 68 bis ja, zum russischen Angriff der Ukraine oder natürlich auch dem 7. Oktober, den du genannt hast.
Also zur Ukraine zum Beispiel hat er ja sehr schnell und sehr stark die Bedeutung von Verhandlungen betont, sich auch für Verhandlungen ausgesprochen. Da hat er damals viel Widerspruch geerntet. Wie steht denn Felsch selbst zu Habermas?
Na, man könnte sagen, auch skeptisch. Das hat aber jetzt nichts mit Habermas Haltung zum Krieg in der Ukraine zu tun, sondern eher mit seiner, also Felschs eigener intellektueller Biografie. Der Mann hat in den 90ern Philosophie studiert, das stellt er auch aus, also zu einer Zeit, wo die Theoriemode eine ganz andere war, als man so eher postmoderne, vernunftkritische Philosophen gelesen hat, Foucault, Deleuze, ja, die so einen ganz anderen Denkhabitus auflegen, die viel verspielter sind, die viel cooler sind als der, so und jetzt paraphrasiere ich mal den Felsch, der knochentrockene Habermas, ja, der so fixiert ist auf die Frage, woher die Legitimität unserer demokratischen Institutionen kommt. Habermas hängt ja so das Label an, die Stimme der Vernunft zu sein. Er selber hat sich auch mal seufzend als Hüter der Rationalität, der Vernunft bezeichnet. Auch das ist so ein Label, das für den Felsch eher negativ besetzt ist. So im Sinne von, der ist konventionell, der ist eher unoriginell, der ist so ein bisschen scholastisch unterwegs. Felsch nähert sich Habermas ganz sicher nicht als Fan, nicht als Habermasianer, nicht als Jünger, sondern zumindest in der Rolle eines, ja, ich würde mal sagen, gewesenen Skeptikers, der sich dem Philosophen aber jetzt, das schreibt er auch, mit Ehrfurcht nähert.
Ein ehrfurchtsvoller Skeptiker. Das ist dann ja auch eine interessante Wahl des Themas für sein Buch. Und wie funktioniert diese Annäherung? Wie schaut das genau aus? Du hast schon gesagt, er besucht ihn zu Hause in Starnberg. Es gibt Marmorkuchen. Aber es geht ja jetzt nicht um eine Reportage von bei Habermas zu Hause.
Ja, aber ich würde ganz gerne bei der Reportage bleiben, weil diese Home-Story, mit der Felsch dieses Buch beginnt, die finde ich ganz wichtig, weil der Felsch die nutzt, um also auf eine sehr anschauliche Art und Weise sozusagen das Bedeutungsfeld abzustecken, indem er dann die Figur dieses Großphilosophen Habermas verortet. Es ist auch sehr toll, also sehr pointiert geschrieben. Es hat was sehr journalistisch. Habermas macht die Tür auf und Felsch hat den Eindruck, da steht jetzt nicht der Hegel der Bundesrepublik, so hat ihn die Zeit mal genannt, da steht ihm nicht der Hegel der Bundesrepublik gegenüber, sondern ein Amerikaner. Habermas trägt Chinos und weiße Reeboks und sieht eben so aus, als wäre er ein Professor an irgendeiner Ivy League Uni. Da hört man dann von draußen den Rasenmäher im Nachbargarten tuckern, was für den Felsch so ein typischer Sound ereignisloser Sommernachmittage in der deutschen Provinz ist. Und auf diese Weise kommt dann etwas zusammen, so was bisschen Provinzielles, aber mit verschiedene Orientierung in Richtung Welt. Und diese Deutungen oder Projektionen, die kann man so ein bisschen gesucht finden. Aber erzählerisch finde ich das wirklich ganz toll gemacht, weil ich bekomme über solche anschaulichen Widersprüche sofort ein Interesse für diese Person, für den Habermas. Und kriege eben gleichzeitig auch so ein Koordinatensystem mitgeliefert, in dem ich dann vieles von dem verorten kann, was Felsch auf den nächsten 200 Seiten aufmacht. Da schreibt er dann so eine chronologische Beziehungsgeschichte eben zwischen Habermas und der Bundesrepublik, sehr selektiv natürlich und so orientiert an wichtigen biografischen oder historischen Wegmarken. 68, Historikerstreit, die Wende natürlich, aber auch die Veröffentlichung wichtiger Hauptwerke, Theorie des kommunikativen Handelns, sowas.
Kannst du das mal an einem Beispiel erläutern, die Widersprüche dieser Beziehungsgeschichte Habermas und wir?
Ja, also am interessantesten fand ich diesen Widerspruch zwischen dem sehr nüchternen akademischen Philosophen Habermas und einem oft unheimlich polemischen öffentlichen Intellektuellen Habermas. Und das macht der Felsch wirklich ganz toll am Beispiel des Historikerstreits plausibel, wie es dazu kommen kann, zu diesen unterschiedlichen Energien. Weil man muss sich klar machen, was für Habermas im Historikerstreit auf dem Spiel steht. In gewisser Weise ist es die Bundesrepublik selbst. Für Habermas war das ein politisches Experiment, das so einen utopischen Kern hatte, gerade weil die Verbrechen der Nazis den Anschluss an die eigene Vergangenheit oder so eine kulturelle Tradition unmöglich machen. Gerade deshalb kann man jetzt einen Staat entwerfen, der allein auf universalistischen, auf vernünftigen Prinzipien beruht, einen Staat, dessen Vordenker Habermas ja immer war. Genau das steht jetzt im Historikerstreit auf dem Spiel. Erst kommt Kohl, ruft die geistige moralische Wende aus, sucht offensiv den Anschluss an eine gute deutsche Geschichte, gerade über den Widerstand des 20. Julis. An den Universitäten interessiert man sich immer mehr für die Geschichtswissenschaft. Und dann wird, Stichwort Historikerstreit, auch noch die Singularität des Holocaust bezweifelt. Und das ist der Moment, wo Habermas in Panik gerät, weil jetzt bröckelt das, was für ihn eben Voraussetzung für dieses Experiment Bundesrepublik war. Und dann wird er wirklich zum, ja, man kann sagen, Ideenpolitiker, der am Ende dafür sorgt, dass sich die Singularitätsthese durchsetzt und dass sein Experiment gerettet wird. So beschreibt es zumindest Felsch. Und an solchen Stellen finde ich ihn wirklich richtig stark, weil er registriert da etwas scheinbar Oberflächliches, ein zu viel an Polemik und geht dem aber dann so nach, dass ich am Ende bei wirklich den Grundmotiven, der Grundmotivation des Denkens von Jürgen Habermas lande. Und jetzt ist Felsch vielleicht nicht der Erste, der auf solche Punkte hingewiesen hat, aber in dieser Kürze, so on point, habe ich das noch nie gelesen.
Also eine klare Empfehlung.
Es ist eine ganz, ganz klare Empfehlung, genau.
Danke dafür an Tobias Stosiek. Der Philosoph, Habermas und wir heißt das Buch von Philipp Felsch, erschien bei Propyläen, 24 Euro.
Adolce Montana, azzega notte, qui passano l'ombre, e vecchie lotte. Un franco rigreto, bidando una mano, qui traia la fetu, un cuore. Lontano. Dolce o di santo, ovi un magicori, qui sempre uento, trascina l'amori. Stasera l'onore si bietta vicino. E la limo un fiore mi gira un spino. A collera di uovo a lampado a casa. A collera di uovo a lampado a casa. A collera di uovo a lampado a casa. A collera di uovo. Pastore
Crescina usa sacco, uso io l'onore, un mandano a bacco. Chi portano in mano e nostre rivolte, ci basso un berano, qui sotto e volte. Stasera le vene ci corre ustinto, né guerre né pene, uciano mai vinto. A collera di uomo a lampa tua casa,
a collera di uomo a lampa tua casa,
a collera di uomo a lampa tua casa,
a collera di uomo a lampa tua casa.
Casa.
A collera di uomo a lampada a casa.
A collera di uomo a lampada a casa.
Musik, die einen mitnimmt nach Korsika. Imo Vrini, die Band A Collera, der Titel. Wo pulsiert das Leben, wenn man um die 20 ist? Die Frage ist gar nicht so verzweifelt, wie sie der Protagonistin manchmal vorkommt, aber so ist das ja manchmal. Man fühlt sich, als wäre man immer genau am falschen Ort. Junge Frau auf der Suche, das ist das Thema der Mitte-30-jährigen Autorin, Moderatorin und Podcasterin Ilona Hartmann, auch in ihrem zweiten Roman Klarkommen. Und den gibt's jetzt als Hörbuch. Silke Wolfram hat es für uns gehört.
Ich wollte wirklich gerne meine Jugend verschwenden. Aber doch nicht so.
Die weibliche Erzählstimme, von der wir den Namen nie erfahren, berichtet uns von ihrem Leben in der Kleinstadt, in der sie lernt, sich zusammenzureißen und ihre Bedürfnisse hinten anzustellen. Ihre meiste Zeit verbringt sie aber damit, auf das wahre Leben nach dem Abitur zu warten.
Das war es dann jetzt halt echt, sagte Munia. Aber alles, was jetzt kommt, wird sehr viel besser, sagte Leon. Wehe, wenn nicht, sagte ich.
Gemeinsam mit ihren besten Freunden Munia und Leon zieht sie in eine WG in der Metropole. Sie studieren, besuchen Konzerte, gehen auf Feiern, treffen Freunde, aber nichts passiert, wie die Erzählerin immer und immer wieder enttäuscht feststellt. Haftet die Kleinstadt noch so an ihr? Gibt es einfach so viele Möglichkeiten in der Großstadt, dass man immer irgendetwas verpasst? Oder liegt es an ihr selbst? Sogar als endlich ein potenzieller Liebhaber auftaucht, wirkt die Erzählerin seltsam leb- und leidenschaftslos. Sie schafft es einfach nicht, das Leben in vollen Zügen auszuschlürfen und nippt nur immer daran. Ihr Motto? Energy Drinks statt Alkohol.
Wir waren in eine aufregende Metropole gezogen und jetzt froh, wenn wir sie nicht berühren mussten. Wir waren vom Dunkeln ins Licht gekrochen, um mit geschlossenen Augen an der Wand zu sitzen und ganz flach zu atmen. Natürlich hatten wir uns früher genau hierher gesehnt, aber in der Realität war unser Platz viel weiter unten als gedacht. Es manifestierte sich das nagende Schuldgefühl, die Stadt falsch oder nicht genug zu benutzen.
Das Leitmotiv Erlebnismangel zieht sich in immer wieder neuen Varianten und Bildern durch das ganze Hörbuch. Sei doch froh, dass nichts passiert, möchte man der Erzählerin bisweilen zuschreien. Was für ein herrlich tragödienfreies Leben. Und dann muss man doch wieder zustimmend nicken, denn Ilona Hartmann schreibt authentisch, beobachtet genau und zeichnet ein Lebensgefühl nach, das nicht nur 20-Jährige haben. Schauspielerin Judy Elborn gelingt es zudem bestens, der jungen, introvertierten Erzählerin in all ihrer Selbstironie und Melancholie eine Stimme zu geben.
Ich hoffte, und das sagte ich auch zu Geiger 2, dass es irgendwann leichter würde, vorher einzuschätzen, was ich im Nachhinein am wenigsten bereuen würde. Und Geiger 2 lachte mich aus und sagte, ich solle lieber mal mehr machen und weniger hoffen.
Soziale Probleme bleiben seltsam ausgeblendet. Krieg und Klimakrise spielen kaum eine Rolle. Der Kosmos der Erzählerin ist klein. Und so ist Klarkommen einerseits die Momentaufnahme einer Generation, der es gut geht, und birgt andererseits auch die universelle Frage in sich, wie lebe ich richtig? Und welche Einsichten und Erfahrungen braucht es, um dem Leben nicht immer nur hinterherzurennen?
Mein Leben war kein Film, aber ich verhielt mich wie die Hauptfigur. Die Realität war unzusammenhängend, wirr, selten belohnend, manchmal wilder und witziger als alles Ausgedachte, aber immer wesentlich schlechter erzähltes Reality-Format.
Ilona Hartmann, Klarkommen, 208 Minuten lang, Hörbuch Hamburg. Und das war's schon wieder. Soweit diese Ausgabe des Büchermagazins. Bücherliste bei uns im Netz. Das Team dankt fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.
Wenn Ihnen das gefallen hat, interessiert Sie vielleicht auch dieser Podcast.
Du bist kein Patriot, behauptete Wenskat. Und du bist ein Hornochse, sagte Fabian. Das ist noch viel bedauerlicher. Ich habe einen glänzenden Einfall, meinte Wenskat. Wir gehen ein bisschen ins Bordell. Immer herein in die Gummizelle.
Berlin 1930. Rausch und Rage erobern die Hauptstadt. Während die Wirtschaft der Zwischenkriegszeit auf Talfahrt ist, fühlen sich politisch radikale Gruppen im Aufwind. Gefangen in diesem verrohenden, feiersüchtigen Berlin beobachtet Jakob Fabian, arbeitsloser Germanist und Titelheld von Erich Kästners wichtigstem Roman, wie die Menschheit vor die Hunde geht.
Und was kommt nach dem Untergang? Fabian pflückte einen kleinen Zweig, der über ein Gitter hing, und gab zur Antwort: Ich fürchte die Dummheit. Aber was soll man tun? Ich bin ein Melancholiker. Mir kann nicht viel passieren. Ich sehe zu und warte.
Kästner-Experte Sven Hanuschek hat den Bestseller Fabian, die Geschichte eines Moralisten, in unzensierter Form herausgegeben, unter dem ursprünglich von Kästner vorgesehenen Titel Der Gang vor die Hunde. Bis heute zweimal verfilmt und fast 100 Jahre nach Erscheinen brisant geblieben als Warnung vor dem Abgrund, dem sich Deutschland und damit Europa näherten, schrieb damals der Dresdner Schriftsteller hellsichtig. Zwei Jahre später, 1933, war er ein verbotener Autor.
Die Vernünftigen werden nicht an die Macht kommen, sagte Fabian, und die Gerechten noch weniger. So. Labude trat dicht vor den Freund und packte ihn mit beiden Händen am Mantelkragen. Aber sollten Sie es nicht trotzdem wagen?
Fabian von Erich Kästner. Unzensiert und ungekürzt gelesen von Nico Holonitsch und Wolfgang Pregler. Ein Hörbuchpodcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Lernt schwimmen.